und so ganz dem Tode ausgeliefert, allein auf die freie Gnade Gottes hofft, der das Hohe vom Thron stürzt, aber das Nichtige ruft, damit es etwas sei zum Lobe seiner Herrlichkeit, wie Paulus einmal schreibt. Denn in dem gekreuzigten Jesus ist Gott selbst bei denen, die sich mit ihm kreuzigen lassen. Wer den alten Menschen mit an das Kreuz Jesu heftet, empfängt neues Leben. In dieser Weise deutet der Evangelist Markus erzählend das Geschehen der Kreuzigung. Das recht verstandene Kreuz ist Gottes Weg zu allen, die sich in der Nachfolge Jesu auf die Selbstpreisgabe des Gekreuzigten einlassen, um sich aus Gott zu gewinnen. Der kreuztragende Simon wird so zu einem allgegenwärtigen Sinnbild und Wegweiser einer fundamentalen christlichen Wahrheit. Für den modernen Menschen erscheint das Schriftstellerische oft als Verlust an Wirklichkeit. Er möchte wissen, wie es wirklich gewesen ist. Und die schriftstellerische Freiheit verstellt ihm den Weg zu den historischen Ursprüngen. Aber der Evangelist als theologischer Schriftsteller will gar nicht sagen, wie es war, sondern was ist. Das könnte auch Gewinn sein. Und jedenfalls ist es ein Gewinn an Erkenntnis, wenn man lernt, die Evangelisten weniger als Historiker und mehr als Schriftsteller zu verstehen, deren Blick sich in ihre jeweilige Gegenwart richtet, die verkündigen wollen. Und es wird sich zeigen, dass dieser methodische Zugang für die späteren Evangelien nach Matthäus, Lukas und Johannes von besonderer Fruchtbarkeit sein wird. Aber das wird dann in den nächsten Wochen, wenn Sie Interesse haben, zu zeigen sein. Ich breche damit hier ab. Wir können gerne noch das eine oder andere diskutieren. Herr Ebel ist dann bereit, vielleicht das Gespräch ein wenig zu leiten und mir dann Dolmetscherdienste zu leisten, wenn ich das nicht ganz verstanden habe, was gefragt wird, weil meine Ohren schlechter sind als meine Augen. Danke.
Meine Damen und Herren, Sie haben gehört, dass Professor Schmidhals bereit ist zur Diskussion. Bitte schön.
Sie sprachen von der verloren gegangenen Logienquelle. Gibt es nun irgendeinen Autor, den Sie besonders bevorzugen, der eine Deutung, wir sagten von verschiedenen Deutungen der Logienquelle, würden Sie einen nennen können?
Ein moderner Autor, der
sich mit dieser Frage beschäftigt hat.
Ja, wenn Sie jetzt speziell fragen nach dem Markus-Evangelium, also nach...
Nein, überhaupt die Logienquelle.
Die Logien.
Die Logienquelle an sich, die haben Sie nicht. Und Sie sagten, dass es viele Autoren gäbe, oder gegeben hat,
ja, die sich... Was die Logienquelle angeht.
Bitte?
Was die Logien, die Spruchquelle angeht.
Ja, ja, genau.
Es gibt zunächst eine ganze Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen, die will ich aber jetzt gar nicht nennen, die finden Sie in jeder Einleitung zum Neuen Testament aufgeführt. Es gibt aber, und da fragen Sie wahrscheinlich nach, mehrere Rekonstruktionen dieser Logienquelle. Und zwar sowohl solche, die den griechischen Text zugrunde legen und also auf wissenschaftliche Weise tun, als auch solche, die die Übersetzung zugrunde legen. Und ich nenne Ihnen drei, einmal Siegfried Schulz, heißt einfach die Spruchquelle der Evangelien, dann ich weiß es genau, aber ich glaube, wo die Spruchquelle der Evangelien, Siegfried Schulz. Dann Schenk, wer ist mit Vornamen? Schenk, Martin, nein, komme ich jetzt ja mit Vornamen nicht. Schenk hat genauso eine Untersuchung über eine Rekonstruktion der Spruchquelle, Maske, dem Matthäus-Text und der Lukas-Text nebeneinander gestellt und dann wird der rekonstruierte Text dazwischen gestellt und es wird dann eine Einleitung gegeben. Und ein dritter, ein katholischer Theologe, fällt mir gleich der Name wahrscheinlich an, dann melde ich mich nochmal dazu.
Das ist
ja. Sind die aus der letzten Zeit?
Ja, bitte?
Sind die aus der letzten Zeit?
Ja, das sind alles schon aus den letzten 10, 15 Jahren, die Rekonstruktionen. Die auch nicht völlig eindeutig sind, aber die zeigen, dass im Prinzip die Spruchquelle wie ein literarisches Werk uns doch vorliegt.
Bitte schön.
Es gibt ja die Meinung, Gott selbst hätte die Schriftsteller inspiriert, dieses und jenes zu schreiben. Dann wäre ein Abschreiben untereinander ja auch gar nicht möglich gewesen.
Ja, das hängt jetzt davon ab, wie wir Matthäus, Lukas und Johannes dann verstehen. Gott schreiben sie ab, wie weit schreiben sie ab. Das wird ja unsere Aufgabe noch sein, das zu zeigen, warum sie die Quelle benutzen, die sie haben, und warum sie diese Quelle dann in einer besonderen Weise benutzen. Das ist bei den drei Evangelisten sehr unterschiedlich. Johannes hat kaum abgeschrieben, wie sie sagen, während Matthäus und Lukas sehr stark überliefern und dann ergänzen. Aber das werden wir im Einzelnen dann sehen müssen.
Ja, die Frage war auch noch erweitert. Es gibt ja so die Rede davon, dass das Wort Gottes selber sich im Neuen Testament darstellt. Das heißt also, Gott hätte selber die Evangelisten inspiriert zu ihren Darstellungen. Wie sich das verhält zu der Tatsache, dass es hier nun vier verschiedene Evangelien gibt?
Ja, das ist... Naja, diese Inspirationslehre als solche in dieser Form dargestellt ist ja ein modernes Produkt, ein Produkt des 17. Jahrhunderts. Das hat die alte Kirche nicht gekannt, auch Luther hat das nicht gekannt, eine solche Inspirationslehre. Luther kann in seinen Vorreden zu seiner Übersetzung des Neuen Testamentes für alle Leser sagen, man solle vor allem auf den Apostel Paulus achten und auf das Johannesevangelium. Das hat er hoch geschätzt. Das ist das einzige zarte rechte Hauptevangelium und den anderen dreien weit, weit vorzuziehen. Das ist also seine Aussage. In der nächsten Generation beginnt dann in bestimmten Kreisen eine solche schroffe Inspirationslehre, die meint, dass die einzelnen Sätze der Evangelisten vom Heiligen Geist eingegeben worden seien als solche. Und die Folge davon ist, dass man den Versuch einer Evangelienharmonie, den es am Anfang schon einmal gegeben hatte, wie ich eben dargestellt hatte, nun wieder aufnahm. Die Zeit von etwa 1600 bis 1750 ist die Zeit, in der, so wie später dann ständig Leben Jesu erschienen sind, ständig Evangelienharmonien geschrieben worden sind, wo man versucht hat, aus den vier Evangelien eines zu machen, so dass keine Widersprüche in ihnen vorkommen. Das war oft sehr künstlich. Man musste dann etwa, wenn man sagen, dass Jesus dreimal das Brot wunderbar vermehrt hatte und so fort und setzte das dann hintereinander und hat zweimal eine Bergpredigt gehalten oder einen Bergpredigt und eine Feldrede und dergleichen. Aber das war so eine Zwischenphase. Sonst ist diese schroffe Inspirationslehre keine christliche Lehre gewesen, sondern sie war da in der Zeit, sagen wir mal, als Gegenschlag zur Aufklärung entwickelt worden.
Bitte.
Nein.
Der literarischen Begabung des Evangelisten obliegt dieses, was er nun von Jesus weiß oder erfahren hat oder glaubt, in diese Gestalt zu bringen, die ja dann nun der Verkündigung der Gemeinde zugrunde liegt. Und in einem der Timotheusbriefe heißt es, alle Schrift von Gott eingegeben. Das ist ja doch Inspiration, das liegt ja aber weit vor dem. Es nützt es der Lehre für Schrift und Gott, das ist aber was davon steht. Sonst doch wohl mehr dabei, das Phänomen oder wie soll ich sagen, die Größe des Heiligen Geistes ist da eigentlich gar nicht eingezogen. Lebt die Theologie damals oder heute eigentlich so ohne eine Pneumatologie?
Also wenn wir das Wort aus dem Pastoralbriefen nehmen, alle Schrift von Gott eingegeben, also das heißt, es bezieht sich ja jetzt auf das Alte Testament. ist Wort, das spielt jetzt keine Rolle, nicht, aber ja. Nur, da besteht natürlich gar keine Frage, dass Gott im Alten Testament, dass Gott dann später im Neuen Testament spricht. Aber das ist ja keine Verbalinspirationslehre, sondern das ist eine die Behauptung, die Paulus sagt, dass der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aus dem Wort Gottes, dass der, der nach dem Glauben, nach der Wahrheit fragt, auf dieses Wort, diese Überlieferung zu hören hat, wozu dann ja auch die Paulusbriefe selbst wiederum gehören, das für spätere Zeit, das, was er voraussetzt wiederum, er denkt ja auch an das Alte Testament, aber eine Verbalinspirationslehre hat es in der ganzen alten Kirche und auch in der mittelalterlichen Kirche nicht gegeben.
Bitte schön. Diese vier Evangelien sind doch, wenn ich sie richtig verstanden habe, 200 Jahre nach Christi, ausgesucht worden von der damaligen Kirche, von der alten Kirche aus vielen Schriften. Hat sie sich da nicht so das rausgesucht, was für ihre Interessen, also was für sie passte? Ja, denn das muss doch das, was sie damals hatte, das war doch Abschriften immer schon. Das Originale gab es doch schon damals gar nicht mehr. Ja, also und dass sie da gar nicht an der historischen, die alte Kirche damals an der historischen Wahrheit gar nicht interessiert war, sondern nur an ihren Glaubensverkündigungen.
Ja, so sehr verständlich, aber sie haben das übernommen, was in den Gemeinden schon als, sagen wir mal, heilige Schrift galt, als das Neue Testament zusammengestellt wurde. Es gab Gemeinden, so muss man es sich vorstellen, die hatten das Matthäusevangelium. Es gab andere Gemeinden, die hatten das Markus-Evangelium. Es gab andere Gemeinden, die hatten vielleicht nur die Paulusbriefe. Und als man jetzt um 160, 170, es ging ja damals um die Auseinandersetzung mit ganz bestimmten Irrlehren in der Kirche, die, sagen wir mal, katholische Kirche sammeln wollte und ihr ein einheitliches Buch, eine einheitliche neutestamentliche Schrift geben wollte, haben die Gemeinden gesagt, gut, aber dann muss dies unser Erbe mit hinein. Und dies Erbe mit hinein. Und so sind dann diese vier Evangelien, die in den Gemeinden in Gebrauch waren, mit hineingekommen. Es hat wohl zu der Zeit noch keine anderen Evangelien gegeben. Jedenfalls können wir das nicht sicher feststellen, dass es...
Sie haben doch einiges ausgesondert, nicht?
Dass Evangelien ausgesondert wurden, die es schon um 160, 170 gegeben hat, das können wir nicht feststellen und nicht sagen. Die Evangelien, die wir als apokryphe Evangelien haben, und die wir beurteilen können und die zum Teil gnostische Evangelien sind, scheinen eine Antwort auf die neutestamentlichen Evangelien zu sein, sie also vorauszusetzen und sagen, wir machen das aber jetzt besser oder richtiger. Nicht aber etwas, was schon bei der Sammlung des Neuen Testaments ausgeschieden worden wäre. Wenn das so wäre, wäre es natürlich auch nicht weiter von Bedeutung, denn man hat natürlich nur das in das Neue Testament aufgenommen, was der allgemeinen christlichen Lehre entsprach und nicht das, was die damals schon sehr starken gnostischen Irrlehrer verkündigt.
Kann man nicht auch sagen, dass in der urchristlichen Gemeinde schon vor Markus schriftliche Überlieferungen gelesen wurden, nämlich das Alte Testament war die Schrift. Und in den christlichen Gemeinden wurde die christliche Botschaft eben ausgelegt auf dem Hintergrund der Geschichte Gottes mit den Menschen im Alten Testament. Und das ist ja auch ein Problem heute, wenn wir nach der Gegenwart Gottes ja auch in unserem Leben fragen, in unserer Geschichte, ob da uns nicht das geschichtliche, die geschichtliche Dimension des Alten Testamentes ganz notwendig wäre. Weil das ja reale, wirklich reale Geschichte auch ist und nicht nur Deutungsgeschichte. Aber das Alte Testament führt uns eben doch in die Geschichte der Menschheit ein, die Kulturen und all das. Also noch einmal die Frage, muss man nicht doch auch das Wirken des Geistes Gottes im Urchristentum sehen, in Rückbezug auf die Schrift des Alten Testamentes als Zeugnis der Geschichte Gottes mit seiner Menschheit?
Ja, das müssten wir wahrscheinlich sehr differenziert beantworten, denn es ist keine einheitliche Bezugnahme auf das Alte Testament in der urchristlichen Zeit zu beobachten. Es gibt Schriften, die gar keinen direkten Bezug aufs Alte Testament nehmen. Der Evangelist Markus, ich hatte das mal angedeutet, konnte es aber nicht ausführen, tut es in ausgeführter Weise, vor allem in der Passionsgeschichte. Aber freilich bezieht man sich, wenn man sich auf das Alte Testament bezieht, nicht auf die ganze Heilsgeschichte oder die ganze Geschichte des Volkes Israel, sondern es werden immer einzelne Punkte rausgegriffen. Zum Beispiel der Psalm, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist ein wesentliches Stück. Oder Jesaja 53, das Gottesknechtslied, für wahr er durch unsere Krankheit. Oder Paulus orientiert sich vor allem an der Gestalt Abrahams. Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das, was wir heute im Alten Testament lesen, eine große Geschichte, sie sagten sogar Geschichte mit Gottes, mit der Welt, das nahm man so, wenn es denn richtig ist, im neutestamentlicher Zeit nicht wahr. Man dachte ja nicht in unserem modernen Sinne geschichtlich. Für Paulus konnte Abraham und Christus gleichsam zeitlich zusammenfallen. Er kann Abraham als Vater des Glaubens bezeichnen, obwohl er 1000 Jahre oder 1500 Jahre vor Christus lebte. Also dieses geschichtliche Denken dürfen wir in die neutestamentliche Zeit nicht so hineinnehmen, wie wir es heute sicherlich nicht ohne Grund und ohne Berechtigung haben.
Bitte schön.
Können Sie Literatur zur Interpretation empfehlen?
Bücher zur?
Ja, Literatur zur Interpretation.
Ja, meinen Sie jetzt speziell das Markus-Evangelium? So einfach, ja, also
Sie haben vorhin zum Beispiel diese Stelle mit dem Exorzisten aus Nathanael
gesagt,
ne?
Sie haben vorhin also das Beispiel des Exorzisten.
Also ja, ja. Also wenn Sie dem nachgehen wollen, einer solchen Auslegung, dann muss ich das schon tun, empfehle ich einen Markus-Kommentar, den ich selbst geschrieben habe. Also einfach Walter Schmidthals. Das Markus-Evangelium ist für Hörer aller, also ohne griechische Sprache geschrieben. Ein Taschenbuch-Kommentar ist also gar nicht so sehr teuer. Da finden Sie eine ausführliche Auslegung vieler anderer Geschichten, in diesem Sinne, wie ich es eben beispielhaft versucht habe. Und wenn Sie mehr die allgemeinen Einleitungen fragen, mehr die historischen Fragen behandeln, gibt es von mir auch eine Einleitung in die synoptischen Evangelien. Oder in die drei ersten Evangelien heißt das Buch. Das ist hier in Berlin bei De Gruyter erschienen, auch nicht so sehr teuer, etwa 50 Mark. Auch so ohne viel Griechisch, muss ich sagen. Ja.
Bitte schön.
Ich habe noch eine Frage. Warum ist das eigentlich, also die ganze christliche Glaubenslehre, warum ist das erst so spät aufgeschrieben worden? Konnten die Apostel, konnten die nicht lesen und schreiben, war das vielleicht Analphabetiker? Ich meine, das wäre ja möglich. Waren ja einfache Leute. Und die einfachen Menschen konnten ja zu der Zeit weder lesen noch schreiben. Das waren ja nur die höheren Stände, die sowas gelernt haben. Oder hatten die kein Interesse, das aufzuschreiben? Also die unmittelbaren Leute, die damals mit ihnen durch die Gegend gezogen sind.
Naja, die Frage ist... Haben Sie nicht aufgeschrieben, müsste man zunächst fragen. Was ich gezeigt habe, ist, dass das Markus-Evangelium etwa aus dem Anfang der zweiten Generation stammt. Aber er hat...
Das ist schon zerstört gewesen. Da war die Jerusalemer Gemeinde durch den... Die war schon weg.
Ja, damit hängt das aber nicht mit zusammen, denn Markus schreibt ja wahrscheinlich im syrischen Raum, manche meinen sogar, habe in Rom geschrieben, aber nein, die Spruchquelle, um das noch dazu zu nehmen, kann man analysieren, indem man zeigt, in welcher Weise hier schon, das habe ich ja gar nicht zum Thema gehabt, schon schriftliche Überlieferungen langsam herangewachsen sind, bis die Spruchquelle dann in der Form, wie wir sie heute kennen, aufgezeichnet wurde. Bei Markus ist es schwer, die vorausliegenden Traditionen aufzuzeigen. Sehr viel wird es bei seiner theologischen Deutung nicht mal gewesen sein. Man kann auch schwer sagen, wie weit ist das mündlich, wie weit ist es schon schriftlich gewesen. Darüber gibt es in unserer Literatur viele verschiedene Meinungen und oft nur ein Schulterzucken, sodass die Frage, warum man das Evangelium, die Frage so gestellt werden müsste, warum hat man das erste Evangelium um 70 erst geschrieben? Und da habe ich versucht, den Anlass dafür zu geben, dass es vorher nicht eine Literatur... Nein, nein, aber das bedeutet nicht, dass die Menschen nicht lesen und schreiben können. Das ist eine ziemlich romantische Vorstellung. Wir denken an Paulus, der aus der ersten Generation stammt, unmittelbar in der Nähe der...
Der war ja wohl auf der Schule gewesen. Der ist ja wohl, Paulus ist ja wohl auf einer etwas höheren Stand gewesen.
Ja, aber seine Mitarbeiter und seine... Er war ein Lehrer, er hat so unterrichtet. Seine Briefe zeigen, dass die Empfänger lesen konnten und zwar auch verstehen konnten. Das kann jedenfalls nicht der Grund gewesen sein, dass die Leute zu wenig gebildet waren, um Schriftliches zu besitzen und zu haben. Nein, sie hatten auch Schriftliches, aber der Gottesdienst, die Gemeinde, die Unterweisung orientierte sich mehr an dem, was wir heute sagen, in der ersten Generation Glaubensbekenntnis. Da können bei Paulus in den Briefen sehr viele solcher Glaubensformeln, die oft sehr knapp sind, sehr kurz sind, als an dem ausgeführten Erzählerischen. Darum auch die Theorie, die ich eben kurz erwähnt habe, der Evangelienstoff ist nur private Erinnerung gewesen in der ersten Generation oder es hat da bestimmt einen bestimmten Stand der Erzähler gegeben, die es weitergegeben haben. Wir wissen im Einzelnen nicht, was da gewesen ist. Wir können nur feststellen, dass um 70 das erste Evangelium verfasst wurde und können versuchen, es in seiner schriftstellerischen Konsistenz zu erfassen.
Da hinten der Herr, bitte erstmal.
Habe ich nicht verstanden.
Sie meinen, dass er hätte gesagt, das Evangelium wäre nicht der Inhalt der frühchristlichen Verkündigung gewesen, nicht das Fundament.
Ja, ja. Das, was in den Evangelien aufgeschrieben ist, war nicht das Fundament der Verkündigung der ersten Gemeinde. In den Paulusbriefen begegnet das ja nicht. Das Fundament war erstens das Alte Testament. Das freilich nur unter bestimmten Voraussetzungen und Umständen. Und zweitens war es, dass das immer und überall das Glaubensbekenntnis, also die Urform dessen, was wir Apostolikum oder Nicenum nennen, das wir in vielen Fassungen und Facetten in den Paulusbriefen finden, nicht nur in den Paulusbriefen, auch in den anderen frühen Schriften des Neuen Testamentes. Die Evangelienliteratur, also das erzählende Gut, ist etwas, was erst in der zweiten Generation gleichsam durchschlägt in die Gemeinde hinein.
Seine Frage ist, ob das eine neue Akzentuierung in der Lehre gewesen wäre, die durch die Evangelisten vorgenommen wurde.
Also nein, wenn das, was ich eben beispielhaft am Markus-Evangelium entfaltet habe, ist es keine inhaltlich neue Akzentuierung oder gar Veränderung, sondern nur eine neue Gestalt, in der diese Überlieferung oder besser in der das Bekenntnis der christlichen Gemeinde jetzt gefasst wurde. Aus dem formelhaften Gut wird jetzt erzählendes Gut. Ja. Ich habe ja nur als Beispiel bei dem das Kreuz tragen die paulinischen Worte zur Erläuterung hinzugezogen. Das kann man auch sonst dann tun. In dem genannten Kommentar zeige ich das dann auch, in welcher Weise die älteste paulinische oder nebenpaulinische Theologie dann jetzt sich in dieser Form im Markus-Evangelium zeigt.
Der Herr da hinten bitte erstmal. Ja, bitte schön.
Ich habe eine eigene Frage. Aber aus gegebener Veranlassung möchte ich den Herrn und vorvorigen Herrn darauf hinweisen, dass so lange gar kein Motiv besteht. schreiben, wie man glaubt, das Reich Gottes kommt unmittelbar. Mindestens unsere Kinder werden es selbst erleben. Nicht solange man diese Erwartung hatte, hatte man überhaupt keinen Grund, das aufzuschreiben. Aber meine eigene Frage ist eine ganz andere. Nämlich, wie Sie sagen, Herr Professor, alles im Evangelium des Markus sei mindestens ein, in allen Erzählungen ein Abzugtext auf Ostern hin. Wie verträgt sich auch immer damit mit der ausgesprochen ausführlichen Erzählung über die Umstände der Enthauptung des Johannes des Täufers, die ich gerade jetzt in der Nacht gelesen habe, aus konkreten Theaterveranlassungen? Ist das nicht geradezu ein novellistischer Exkurs, der nicht in diese theologische Interpretation reinpasst?
Ich habe verstanden.
Also die Frage ist, ob die Erzählung über die Enthauptung des Täufers nicht so breit angelegt gewesen sei, dass es eigentlich im Markus-Evangelium nicht primär um die Osterbotschaft gegangen wäre, sondern doch auch um andere.
Also, ja, da muss ich jetzt mal überlegen. Ja, ja, die ja, die müsste jetzt also versuchen, diese Erzählung über die Enthauptung Johannes des Täufers, die ja in einer Beziehung steht zu den Berichten über Johannes des Täufers zum Anfang des Markus-Evangeliums, im Einzelnen zu deuten, so wie ich das eben mit einigen anderen Erzählungen versucht habe. Das müsste ich erstmal jetzt bei mir wieder selbst in Erinnerung rufen. Das wäre dann eine längere Erklärung. Ich darf Sie also vielleicht auf den Markus-Kommentar verweisen, wo das auch geschehen ist, weil es eine sehr spezielle Frage ist. Erlauben Sie mir das? Ja, gut.
Gut, dann der Herr Erste.
Ich habe die Frage zur Zeit der ersten Christen. Wie viel war denn dort vom Alten Testament in schriftlicher Form vorhanden?
So in neutestamentlicher Zeit war das, war das ganze Alte Testament in schriftlicher Form vorhanden. Es war sogar noch mehr vorhanden, als wir heute im Alten Testament lesen. Bekanntlich gab es ja, ist das, was wir heute Altes Testament nennen, das hebräische Alte Testament in diesem Umfang, den es erst von den Rabbinen nach etwa 100 bekommen hat, während die Urchristenheit und auch das hellenistische Judentum noch eine ganze Reihe anderer Schriften hatte, die nennen wir heute Apokryphen des Alten Testamentes. Also das war alles da. Das heißt aber nicht, dass jede Gemeinde oder jeder Theologe, so wie wir, das Alte Testament vor Augen hatte, denn das ist ein dickes Buch und das bestand aber aus furchtbar vielen Rollen. Auch Paulus hatte nicht das ganze Alte Testament unter dem Arm, das ging gar nicht, sondern man hatte dann Florilegien, Blütenlesen, also bestimmte Auszüge, die man benutzte. Und daher kommt es, dass also weite Bereiche des Alten Testamentes gar nicht erwähnt werden im Neuen Testament, andere dagegen immer wieder intensiv. Also das, was wichtig war für die eigene Verkündigung, das hatte man in Auszügen dann präsent. Aber vorhanden war alles in den Bibliotheken und ein ganz reicher Mann konnte sich vielleicht auch das ganze Alte Testament leisten.
Aber die Juden im Allgemeinen hatten ja wohl sehr viel Kenntnisse von diesen Schriften. Man konnte einfach darauf zurückgehen, in Markus erzählt. Man hatte wohl angenommen, dass sie alle wissen, was im Alten Testament.
Ja, ja, aber man kannte die Psalmen nicht und man kannte aber das ganze Alte Testament hat wahrscheinlich auch Markus nicht vor Augen gehabt.
Aber viele Teile
haben natürlich
in der Bevölkerung bekannt, offenbar.
Ja, aber genau wie heute, nicht das ganze Alte Testament, sondern es sind immer bestimmte Teile gewesen.
Bitte, der.
Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren hier in diesem Hause, an dieser Stelle, einen Historiker gehört zu haben, der versucht hatte, eine historische Wahrheitsfindung des Alten Testamentes hervorzubringen und der dann zu dem Schluss kam, dass viele Aspekte aus dem Alten Testament ja bis zur hellenistischen Zeit historisch überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Und ich habe dann zum Abschluss die Frage gestellt, dass es doch mehr nicht nur um die Wahrheitsfindung, sondern um die Glaubensfindung geht. Da hat er mir zur Antwort gegeben, das ist nicht mein Gebiet. Sogar hat er angedeutet, dass die Zerstörung des Tempels historisch nicht festliegt. Ich möchte da gerne mal an Ihre Beantwortung über dieses Thema wissen.
Ja, was Ihre Antwort angeht, das ist sicherlich richtig gewesen, auch wenn es sein Gebiet nicht gewesen ist. Über die Frage, wie weit das, was im Alten Testament an geschichtlicher Darstellung begegnet, darum geht es ja. Es geht ja jetzt nicht etwa um die Psalmen oder um die Propheten. Also was die geschichtliche Darstellung angeht, darüber gibt es unter den Alttestamentern, ich bin keiner, größeren Streit als je zuvor. Aber im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass etwa die Geschichte von David herunter über die Könige, Salomo, Tempelbau, was zum Teil ja auch archäologisch belegt ist, im Prinzip einer historischen Darstellung entspricht. Freilich immer unter theologischem Aspekt. Es wird also nicht unter historischem Aspekt berichtet, sondern unter theologischem Aspekt. Die Gestalten von Mose und Abraham sind freilich Gestalten, die im Dunkel der Sage verschwimmen und für uns historisch kaum fassbar sind. Und dazwischen fehlen natürlich auch dann weite Zeiten, die im Alten Testament gar nicht vorkommen, weil sie nicht dokumentiert sind, etwa die persische Zeit dergleichen, sodass dann mit Daniel es dann aufhört. Aber es ist so, dass aufgrund des Alten Testamentes dann eine kritische Geschichte Israels, zumindest von der Zeit Sauls an, allgemein geschrieben wird, von vielen Forschern immer wieder geschrieben wird, mit gewissen Abweichungen, aber im Prinzip ist diese Geschichte eine fassbare und darstellbare.
Der Herr dort hinten mit dir.
Was der Herr sagte, der Vortragende war ein Ägyptologe, ein seine Antwort, das ist nicht mein Gebiet,
bezog
sich darauf, das gehört nicht zur Ägyptologie.
Ja. Das war Herr Kraus, bitte. Ja, Herr Kraus war das. Zumindest erst vor einem Jahr gewesen. Der vertrat hier die These, also nicht seine eigene, aber es gibt die These, dass Moses eine verkürzte Form eines ägyptischen Pharao-Namen wäre, der Rachmose hieß. Und dass von dieser Figur her die Mose, wie soll man sagen, der Mythos entstanden sei. Aber
ja, also da gibt es furchtbar viele Thesen über Mose und wo das herkommt. Und es ist sehr schwer, da irgendetwas Zuverlässiges zu sagen.
Der entscheidende Punkt dabei war der, dass das Alte Testament im Grunde erst möglicherweise um 300 vor Christus zusammengestellt worden sei aus einzelnen Fragmenten früherer Schriften. Und das war natürlich etwas überraschend, muss ich sagen.
Nein, das ist die Frage, wann das Alte Testament als Kanon, also als Sammlung entstanden ist, ist durchaus auch möglich so zu beantworten, dass das im 3. Jahrhundert etwa geschehen ist. Aber wenn es aufgrund älterer Traditionen ist, das ist der Streitpunkt, wie weit hier ältere Traditionen vorkommen. Das ist beim Neuen Testament ähnlich. Wenn das Neue Testament etwa um 170 zusammengestellt wurde, heißt es ja nicht, dass es um 170 geschrieben wurde, sondern es sind ältere Schriften, die jetzt zum Neuen Testament zusammengestellt wurden. Ähnlich ist auch das Alte Testament entstanden, ohne dass man freilich darüber so gute Auskunft hat, wie über die Entstehung des Neuen Testamentes. Ja.
Bitte, der Herr da hinten erstmal.
Ich habe die Theorie gelesen, dass Markus sein Evangelium nicht für eine judenchristliche Gemeinde geschrieben hat, sondern für eine griechische oder römische oder so, weil erstens die geografischen Bezeichnungen sehr, sehr genau sind und zweitens alle hebräischen, aramäischen Ausdrücke übersetzt sind ins Griechische.
Dass er nicht für eine judenchristliche Gemeinde, sondern für eine heidenchristliche, ist das dann gemeint? Ja, diese Unterschiede, die dann so gemacht werden, dürften gar nicht zutreffen. Denn heidenchristliche Gemeinden sind solche Gemeinden, bei denen Juden nicht aufgenommen werden können, wenn sie nicht aus der Synagoge herausgehen. Judenchristlichen Gemeinden nennen wir nicht etwa nur die palästinischen hebräisch sprechenden Gemeinden, sondern auch die hellenistisch judenchristlichen Gemeinden, die in der Synagoge in Rom oder in Korinth lebten. Und dazu gehörten auch sehr viele Heiden. Es waren also keineswegs nur Juden. Die Frage ist in dem Fall also dann, wo ist Markus zu Hause? In einer paulinisch rein heidenchristlichen Gemeinde oder in einer solchen Gemeinde, wo Juden und Heiden miteinander lebten? Und dies ist meine Meinung, dies Letztere. Dass man ihn rein ins Heidenchristentum setzt, das, glaube ich, ist kaum möglich und wird auch kaum gemacht. Ich weiß nicht, ob das...
Sie meinten auch mehr die örtliche Zuordnung.
Nein, mir geht es darum, dass Markus offensichtlich genaue Kenntnisse Palästinas und der hebräischen Sprache nicht voraussetzt.
Ja. Ich sage, es ist ja ein hellenistischer Judenchrist. Der braucht nicht in Palästina gewesen sein. Das ist seine Herkunft. Das ist aber allgemein so angenommen. Früher wurde er nach Rom versetzt, schon in der alten Kirche. Andere haben ihn nach Alexandrien gesetzt, aber nach Palästina selbst, also in das aramäisch-hebräische Sprachgebiet, da setzt man ihn nicht an.
Bitte schön.
Wenn Markus ein Mitarbeiter des Paulus gewesen wäre, jedenfalls hat man die beiden zusammen gesehen, dann ist ja bei Paulus die Wendung in die Heidenmission erfolgt. Und der Aufbau heidenchristlicher Gemeinden hat es ja zu tun mit der Tempelzerstörung, eben mit der gesamten Verfolgungssituation, dass also in Kleinasien jetzt, also in Samarien erst und dann in Kleinasien, hellenistische Judenchristen, zum Beispiel Philippus und andere auch, ja versucht haben, heidenchristliche Gemeinden aufzubauen. Und da ist die Schwierigkeit, ich denke beispielsweise an die Predigt des Philippus vor seiner Steinigung, da hat er die ganze Geschichte des Alten Testamentes jetzt der versammelten Menge, worunter ja auch Heiden waren, erzählt, um die Bedeutung Jesu auch jetzt der ganzen Menge zu sagen. Und dass die Schwierigkeit ist ja doch, dass sie einerseits zu Juden sprachen, die alttestamentliche Geschichte sehr gut kannten. Paulus war in Antioch in Pisidien erst in die Synagoge gegangen, auch in Ephesus, hat er lange Zeit erst in der Synagoge gepredigt, bevor er also öffentlich auf der Agora predigte. Und jetzt die Frage eben der Mission, die mussten beides verkündigen, einerseits in die israelische Seite und andererseits in die heidnische Welt. Und die waren als Hellenisten, es waren ja Diaspora-Juden, die dort missioniert haben, waren die in der ganzen Kosmologie und all diesen religiösen Vorstellungen ja auch bewandert. Und insofern meine ich, dass man sagen muss, es geht immer wieder um die Frage, wie denn die biblische Geschichte als Ganze sich in Beziehung setzt zu der jeweiligen religiösen Umwelt. Und da liegt doch heute auch eine große Schwierigkeit. Und die Frage ist, müssen wir da nicht heute eben mehr tun, um die biblische Geschichte verständlich zu machen in einer Welt, die also noch anders ist damals, als der Hellenismus die Vorstellungen entwickelte von der Welt.
Ja, dann müsste man fragen, warum müssen wir heute die jüdische oder die alttestamentliche Geschichte weiter bekannt machen? Also welchen theologischen Zweck verfolgen wir heute damit? Was kann man bejahen unter bestimmten Umständen? Im Neuen Testament kann man feststellen, wann passiert es und welchen Hörern gegenüber passiert es. Also in dem Fall natürlich jüdischen Hörern gegenüber, die mit ihrer eigenen Geschichte konfrontiert werden, um auf diesem Wege für die christliche Botschaft gewonnen zu werden. Wenn wir sind heute Heiden, sozusagen von Hause aus. Und die Frage ist, in welcher Weise könnte das oder würde das heute bei uns möglich oder nötig sein? Aber das wäre ein weites Feld, das wir jetzt, glaube ich, nicht im Einzelnen diskutieren sollten. Nur was Ihre Ihr Bezug auf die ganze alttestamentliche Geschichte, etwa in der Predigt des Stephanus in der Apostelgeschichte angeht, auch da hatte man natürlich Zusammenfassungen. Das heißt, ein Theologe nimmt das nicht aus dem ganzen Alten Testament heraus, sondern er hat schon solche Grundrisse der Geschichte, wie wir sie heute ja auch haben. Und darauf bezieht er sich nicht unbedingt immer direkt auf den alttestamentlichen Text.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt also fast 2 Stunden hier Professor Schmidthals in Anspruch genommen. Ich wollte nur einmal kurz darauf hinweisen, er hat ja schon davon gesprochen, dass wir mit dieser Veranstaltung heute eine kurze Reihe beginnen, die an der Urania sehr selten ist. Denn wir bemühen uns ja hier immer in einem einzelnen Vortrag ein Thema möglichst erschöpfend zu behandeln. Bei den Evangelien haben wir uns gesagt, wenn wir in die Feinheiten der Unterschiede zwischen den Evangelien hineingehen wollen und daraus wiederum ein besseres Verständnis der Entstehung des Neuen Testaments in seinen vielen Facetten verständlich machen wollen, dann hat das keinen Sinn, das in 1,5 Stunden an einem Abend zu tun. Dann muss man wirklich einmal Zeit dafür hernehmen und es ist auch außerordentlich interessant, sich mit jedem einzelnen Evangelium zu beschäftigen. Deswegen sind Sie sehr herzlich eingeladen. In den kommenden Wochen werden die übrigen 3 Evangelien hier genauso detailliert von Professor Schmidthals analysiert werden und er wird dann weiter für Fragen zur Verfügung stehen. Und wenn Sie dann noch irgendwelche Fragen haben, die Ihnen im Augenblick nicht gekommen sind und die Ihnen in den nächsten Tagen in den Sinn kommen, werden Sie da Gelegenheit haben. Wir laden Sie ja sehr herzlich ein, an den weiteren Analysen hier teilzunehmen und wünschen Ihnen im Übrigen jetzt einen schönen Abend.